Willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar, heute in einem ganz, ganz neuen Setup, was wir erstmalig ausprobieren. Und zwar sind wir live auf YouTube, was auf jeden Fall sehr spannend ist. Fabi, ein Altbekannter in diesem Podcast, ist auch Hello. Mit dabei. Und wir haben uns zwei Gäste besorgt. Das ist einmal der Maurice Hofmann, schön, Moin. Dass du dabei bist, und Malte Reimann.
Hi.
Und wir reden nämlich heute über den Hackathon, der vor eineinhalb Wochen an einem Wochenende stattgefunden hat. Da kann ich direkt mit der ersten Frage einsteigen. Der offizielle Titel ist ja Wir-VS-Virus. Und ich tue mir immer total schwer dabei, ist das Versus? Also macht man da ein englisches Wort in die Mitte oder sagt man Wir gegen den Virus? Oder wie habt ihr ihn immer ausgesprochen?
Ich habe immer Wir versus Virus gesagt, aber ich glaube, das ist das Englisch und Deutsch. Offizielle Titel dabei dann. Denglisch vielleicht.
Okay. Wollt ihr vielleicht mal ein bisschen eingehend sagen, worum handelt es sich eigentlich bei dem Hackathon? Wo kommt er her? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
Mir hat das tatsächlich eine Arbeitskollegin empfohlen. Die hat das geteilt in unserem Arbeits-Slack quasi. Und ich habe mir das angeguckt und gedacht, ja, cool. Endlich kann man mal mit seinen Skills irgendwie was Sinnvolles tun oder irgendwie einem Teil der Gesellschaft helfen. Und der andere Faktor war eigentlich, dass ich noch vor meiner Masterarbeit eine Idee rumliegen hatte, die ich gerne umsetzen wollte, aber irgendwie, man kennt das irgendwie, man kommt nie dazu. Es war so ein ewiges Side-Project, das dann da lag, nach meiner Masterarbeit fertiges Konzept, fertig getestet, alles Mögliche, aber nie umgesetzt. Und da dachte ich, die Chance möchte ich gerne mal ergreifen.
Worum geht's denn da? Also wer hat das organisiert und was waren denn die Ziele von diesem Hackathon? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Also so wie ich das verstanden habe, gab es dieses Modell schon in Estland vor wenigen Wochen und die Veranstalter fanden das anscheinend so cool, dass sie das auch gerne mal in Deutschland ausprobieren wollen. Und das ist anscheinend sehr spontan entstanden. Also innerhalb einer Woche haben die mit der Bundesregierung zusammengearbeitet. Wahrscheinlich der Dringlichkeit der Krise geschuldet, weil Leute gerne eine Lösung für die Corona-Krise haben wollen. Und dann ist es natürlich sehr abgegangen, muss man schon sagen.
Ja, definitiv. Wie kann denn, der Maurice hat ja gerade schon erzählt, also über die Arbeit hast du es kennengelernt, über den Hackathon. Malte, wie war es denn bei dir? Wie kamst du denn auf Wir versus Virus?
Ich bin Student und wir haben immer so eine Mailingliste. Da kommen immer unzählige Events durch. Und darüber bin ich darauf aufmerksam geworden. Und persönlich habe ich den Draht zu Hackathons in meinem ersten Semester entdeckt. Da bin ich spontan auf so einem Hackathon mal hingegangen. Und seitdem fand ich das so faszinierend und es war so ein gutes Wochenende, dass ich mir fest vorgenommen habe, jedes Semester mindestens einen Hackathon zu machen. Und das heißt, jetzt fürs nächste Sommersemester habe ich damit schon mal das Ziel abgehakt. Und generell finde ich das immer interessant, wenn da irgendwelche Events anstehen, an denen man teilnehmen kann. Und an denen man halt auch ein bisschen praktisch sich ausleben kann und nicht nur theoretisch an der Uni alles durchzieht.
Vielleicht an der Stelle mal kurz eingeschoben, wer ihr eigentlich seid, so ein bisschen zu eurem Background ein bisschen einschätzen zu können. Okay, was treibt sie eigentlich dazu? Malte, du hast gerade schon gesagt, du studierst. Vielleicht noch ganz kurz, was du studierst, in welchem Semester, wo studierst du das?
Genau, jetzt steht bei mir das vierte Semester an. Und zwar studiere ich Informatik als Bachelor in Karlsruhe am KIT.
Okay. Und Maurice, ein bisschen was über dich.
Ja, ich bin sogenannter User Experience Designer. Ich bin bei einer Digitalagentur in Hamburg, Fork Unstable Media. Ja, hauptsächlich machen wir nicht Websites.
Maurice, ich habe es richtig verstanden, es war dein erster Hackathon.
Genau.
Aber es ist ja interessant, dass du direkt so einen ausgesucht hast, weil ich meine, Malte, ich gehe mal davon aus, deine Hackathons, bei denen du vorher warst, waren nicht remote, oder?
Genau, die davor waren immer in person und es war definitiv ein komplett anderes Gefühl und eine komplett andere Experience. Aber ich denke, beide Formate haben ihre Daseinsberechtigung und beide sind sehr interessant.
Ja, wir sollten auf jeden Fall gleich nochmal genauer drauf eingehen, auf diese ganze Remote-Szenerie, weil ich meine, das ist ja auch was uns jetzt alle betrifft. Ich glaube, Herr Dennis und ich nehmen zum ersten Mal einen Podcast auf, bei dem wir nicht nebeneinander sitzen. Das heißt, auch für uns ist irgendwie Remote-Arbeit gerade relativ aktuell. Das heißt, irgendwie ist dieser Hackathon ja aus zwei Seiten aktuell. Ne? Einmal das Thema grundsätzlich, mit dem ihr euch beschäftigt habt, und andererseits ist ein Hackathon, der remote gemacht wird. Ich habe jetzt auch schon an ein paar teilgenommen, aber an einem Remote-Hackathon bisher noch nicht. Deswegen bin ich da mal mega gespannt drauf, wie ihr da gleich über Organisation und so erzählt, wie das eigentlich abgelaufen ist. Aber vielleicht, weil Maurice, du hast ja schon mal anklingen lassen, du hattest eine Idee, mit der du dahin bist. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was dazu erzählen in dem Hackathon. Es gab ja verschiedenste Challenges, so an denen man teilnehmen konnte. Ne? Hast du da vielleicht mal so ein paar, die du rauspicken kannst und dann am Ende vielleicht was über den erzählen, für den ihr euch entschieden habt?
Genau, mit herauspicken war das bei mir jetzt persönlich gar nicht so, weil Ich habe eine eingereicht tatsächlich. Man konnte eben Herausforderungen einreichen. Da habe ich dann die Idee meiner Masterarbeit eben eingereicht, wo man eben sagt, man kann die Vorteile irgendwie von so Fitness-Trackern nutzen. Die schaffen es ja irgendwie, Leute zu motivieren, Sport zu machen. Irgendwie was, was Leute eigentlich nicht so gerne tun. Die schaffen es aber trotzdem, diese Gewohnheit irgendwie zu etablieren. Und das wollte ich gerne übertragen auf Spenden und das beides kombinieren, dass man eben sowohl sich die Gewohnheit aneignet, Sport zu machen, als auch vielleicht ab und zu mal etwas zu spenden.
Und es gibt diese knapp 50, glaube ich, Kategorien, in die das eingeteilt ist. Wurden die Kategorien praktisch in einer Art Prozess erst entwickelt oder war das ein Grundgerüst, was so, hier ist das Ding, füllt es jetzt mit Inhalt oder war auch das alles irgendwie gemeinsame Arbeit, das so zu gliedern und zu strukturieren?
Ja, da bin ich, glaube ich, von einer bisschen anderen Seite gekommen. Und zwar bei Maurice im Slack-Channel während des Hackathons stand auch immer so Pat-Maurice, also für Pate. Leute wie Maurice konnten in der Woche davor ihre Ideen für Challenges einreichen und die wurden davor vor dem Hackathon von dem Veranstalterteam gesammelt und kategorisiert. Und als reiner Teilnehmer, sage ich jetzt mal, hatte man dann an dem Freitag, an dem es losging, die Möglichkeit, Zugriff auf eine Airtable zu bekommen, also quasi eine riesige Excel-Tabelle mit allen Challenges und sehr detailliert. Und es gab zwar nur diese knapp 40 Unterkategorien, aber jede Kategorie hatte auch nochmal so 20 Challenges. Also es waren dann schon knapp 800 Challenges, wo man halt durchgescrollt hat und versucht hat, sein Team dann zu finden. Und wenn man dann schon mal so eine grobe Übersicht hatte, konnte man in den Slack-Channel gehen. Und da gab es dann zu jeder Kategorie einen Channel, in dem man dann das Team suchen konnte. Und da muss ich persönlich sagen, für mich war das der größte Nachteil des Online-Hackathons, dass der Freitag sehr chaotisch war. Und ich teilweise auch mit dem Gedanken gespielt habe, will ich da jetzt wirklich noch weitermachen? Weil es gab sehr viel Auswahl. Und wenn viele Menschen in einem virtuellen Chatraum sind, gibt es natürlich, Chaos ist vorhergesagt. Und da dann ein Team zu finden, wo man sagt, okay, mit der Idee kann ich mich identifizieren, die Leute scheinen sympathisch und dann jemanden zu finden, bei dem man sich anschließen will, ist ein bisschen anders als bei einem Live-Hackathon, wo man die Menschen persönlich trifft.
Klingt auf jeden Fall nach einer riesigen Herausforderung. So, aber okay, dann habe ich es richtig verstanden. Der Maurice, du bist dann sozusagen ein sogenannter Pate, hast dann ein Thema eingereicht schon in der Woche vorher und hast dir sozusagen damit die Tür geöffnet mit dann, gehe ich davon aus, dass du auch direkt eine Idee hattest für eine Umsetzung für so eine Challenge, oder? Also bist du dann mit einer Idee schon in den Hackathon dann rein, hast Challenge gestellt und dann direkt eine Idee für eine Lösung, oder wie lief das dann ab?
Genau so lief es eigentlich ab. Also man muss sich mal vorstellen, irgendwie, man hat dann Freitagabend um 18 Uhr sollte es, glaube ich, losgehen. Ich habe, glaube ich, meinen Slack-Zugang um 22 Uhr bekommen. Bis dahin dachte ich so, ja, keine Ahnung, was mit meiner Herausforderung passiert ist. Ob das jetzt überhaupt dabei ist oder nicht, keine Ahnung. Ja, genau, um 22 Uhr war ich dann irgendwann mal drin und war eigentlich schon davon ausgegangen, so dass wahrscheinlich wurde die Herausforderung gar nicht mit reingenommen und die haben viel zu tun. Und dann kommt man da rein und dann sind einfach über 40.000 Leute in einem Slack-Workspace. Ich habe mal das Bild benutzt, das ist ein ganzes Fußballstadion voll Leute in einem Chat-Kanal. Das ist einfach purer Wahnsinn. Also
hat man ja auch mit den Medien genommen, Slack ein bisschen in die Knie gezwungen an dem Abend. Wie war denn, ich meine, okay, man sitzt da irgendwie und denkt, man will irgendwie in Slack reinkommen, das geht nicht. Gab es irgendeine Informationsquelle, auf die man sich verlassen konnte, in Anführungsstrichen? Gab es irgendwie einen Twitter-Account? Gab es irgendwo einer, der gesagt hat, hey, wir arbeiten dran? Wie war so die Kommunikation dann außen dran, als Slack noch nicht richtig funktionierte?
Den Nachmittag über war die Kommunikation meiner Meinung nach sehr transparent. Du hattest ja angesprochen, also es gab einen Twitter-Account, über den sehr transparent halt die Leute gesagt haben, okay, wir sind hier komplett überwältigt, weil wir nicht mit so vielen Teilnehmern berechnet haben und die Technologie kann da gerade nicht mithalten und deswegen habt ein bisschen Geduld bitte. Und der Rest war dann halt aus der Teilnehmerperspektive mit Warten verbunden, dass man sehnsüchtig auf die E-Mail mit dem Slack-Zugang wartet.
Okay, führ uns nochmal, könnt ihr jetzt nochmal zeitlich durchführen? Mich interessiert das doch nochmal. Also du hast mittags gedacht, Malte, du kriegst, also bei Maurice heißt jetzt schon, Maurice hat um 22 Uhr seinen Slack-Zugang bekommen. Malte, wann hast du gedacht, du kriegst ihn und wann hast du ihn bekommen?
Bis 13 Uhr an dem Freitag war Anmeldeschluss und ich hatte mich auch relativ knapp noch angemeldet, ich glaube so um 12 und um 2:30 sollten die E-Mails rausgehen mit dem Slack-Zugang und eine E-Mail für die Themen, dass man sich da schon mal sortieren kann und den ganzen Nachmittag über Zeit hat, um sich ein Team und eine Idee zu suchen. Da kamen dann die technischen Probleme dazwischen, sodass die E-Mails dann eine nach dem anderen bei jedem so ungefähr angekommen ist,
Okay, du warst aber schon ein bisschen früher?
Ich glaube, bei mir war es 19 Uhr, also ein bisschen früher als Maurice, ja.
Und habt ihr dann schon angefangen, auf Slack zu reden? Und es sind dann immer Leute hinterhergekommen und dann mussten die sich erstmal überhaupt updaten, was so passiert ist in der Zeit? Oder gab es dann nochmal irgendwann später so einen offiziellen Status, so jetzt sind die Leute drin, jetzt können wir auch wirklich loslegen?
Also aus meiner Perspektive war das nicht ein großes Problem, weil am Freitagabend auch in den Channels sehr viel Chaos war. Also es war nicht so, dass man klar eine Übersicht hatte, hier war jetzt ein konsistenter Chat, oh, da kommt jemand Neues dazu und man muss nochmal alles erklären, was jetzt passiert war. Sondern es war generell so chaotisch, dass es quasi aus meiner Perspektive darum ging, okay, man sucht sich ein Thema, andere Leute, ein Team. Und dann wurde es entspannter, sobald man sich irgendwie als ein Team gefunden hat und einen privaten Channel aufgemacht hat, in dem man dann wirklich konsistent zu nur noch 10 einen Chatverlauf hatte, der nicht mehr Chaos war. Und für mich ging es dann auch wirklich tatsächlich erst am Samstag so richtig los.
Vielleicht können wir nochmal, Maurice, aus deiner Sicht, du bist dann um 10 dazugekommen, wie lange hat es denn gedauert, dass ihr euch als Team gefunden habt und wie hast du das angestellt und wie viele Leute seid ihr jetzt in eurem GoBonsai-Team gewesen?
Also grundsätzlich war es erstmal so, dass die Organisatoren ja schon grob vorsortiert hatten, also Kategorien aufgemacht haben. Unser Thema lag dann im Thema E-Sport, was ich irgendwie auch anders konnotiert hätte irgendwie, aber wahrscheinlich elektronische Devices und Sport gemischt oder so. Auf jeden Fall gab es das Channel vorher. Ich bin dann da rein und dachte, na gut, wie läuft das jetzt hier? Und dann habe ich einfach nur gesehen, dass Leute angefangen haben, Excel-Tabellen zu erstellen, gemeinsame Brainstormings über Features. Also purer Wahnsinn eigentlich. Also ich bin danach, durch diese Excel-Tabellen gegangen und dachte so, ey cool, ihr sammelt hier ganz viel Features, aber wofür eigentlich? Ich habe das dann so gemacht, dass ich tatsächlich auf meinem Blog quasi einfach meine Idee nochmal, die Herausforderung im Prinzip, die ich eingereicht hatte, nochmal aufgeschrieben habe und dann einfach gesagt habe, so, hier ist eine Herausforderung, an der ich gerne arbeiten würde. Ich habe hier einen Slack-Channel aufgemacht. Wer hat Lust, damit dran zu arbeiten, der kommt bitte da rein, damit wir uns irgendwie mal darüber unterhalten können.
Ah, okay.
Und das lief dann eigentlich ganz gut.
Das heißt, wie viele Leute kamen denn dazu? Das ist nämlich hier auch schon die erste oder eine der ersten Fragen von der Isabel. Wie viele Leute waren zu Anfang in dem Projekt? Also wie viele Leute sind denn dann in diesen Channel gekommen?
Ich glaube, wir waren so ungefähr 15 Leute tatsächlich.
Okay, und das schließt schon direkt die zweite Frage von ihr an. Sind alle dabei geblieben oder gab es noch viel Fluktuation?
Ja, da gab es ordentlich Fluktuation. Also diese Themenfindung am Freitag war eigentlich nur Teams finden,
okay,
wenn man ehrlich ist.
Und das heißt, dann seid ihr Freitag, mit wie vielen Leuten seid ihr rausgegangen aus dem Freitag? Mit wie vielen habt ihr euch Samstagmorgen wieder getroffen?
Das waren so ungefähr 10, würde ich sagen.
10 Leute, okay. Und das heißt, dann wart ihr 10 Uhr warst du drin, bis ihr dann die 10 Leute gefunden habt. Wie viel Uhr war es dann?
Wir haben gesagt, wir treffen uns, wer es ernst meint und dabei bleiben möchte, der kann am Samstagmorgen okay, um 9:30 gerne nochmal in den Call kommen und dann...
Fabi, ist ein bisschen wie so Detektiv bei Arbeit bei dir, ne? Als kleiner Polizist. Und 22.30 Uhr, saß du dann noch vom Computer oder hast du nochmal versucht, im Supermarkt noch Klopapier zu kaufen?
Aber ist es, den Teil finde ich, bist du zu der Arbeit gekommen? Ich meine, bei einem Hackathon, sonst ist irgendwie diese Teamfindung alles ein bisschen schneller und an denen ich teilgenommen habe, war freitags schon ein produktiver Tag. Und ich finde jetzt gerade diese Herausforderung mit 40.000 Leuten im Chat, bis du dich zusammengefunden hast, bis du überhaupt mal was tun kannst, das ist ja, glaube ich, so gefühlt von außen, finde ich das ultra spannend, bis man wirklich in einem produktiven State ist so, weil es das heißt ja 2 Tage Hackathon, aber das klingt für mich jetzt nicht nach 2 Tage Hackathon, das klingt für mich nach halben bis einen Tag sich irgendwie zusammenfinden und dann mit der restlichen Zeit was zusammenschustern.
An dem Freitag hatte ich genau diese Gedanken, die du jetzt auch hast, aber im Endeffekt ist es tatsächlich darauf rausgelaufen, dass es wirklich 48 Stunden Hacken war und für mich hat es sich auch sehr lang angefühlt, weil wirklich komplett der Samstag, der ganze Samstag und der ganze Sonntag zur Verfügung standen. Zwar habe ich auch am Freitag erst gedacht, wenn wir hier jetzt nicht gleich anfangen, dann werden wir noch am Sonntag hier Leute zu einem Team zusammenfinden. Aber es ist dann tatsächlich, die produktive Zeit war wirklich Samstag und Sonntag und Freitag war Team finden. Und da war auch ein interessanter Aspekt, den ich so auch noch nicht gesehen habe, und zwar in einem Hackathon, der irgendwo in einer Location ist, hast du ja wirklich diese physische Zusammenschluss von einem Team. Und da am Freitag bei mir war es auch tatsächlich so, ich habe mich mit einem Freund zusammen angemeldet und wir haben dann halt parallel geskypt und uns die Leute durchgesucht. Und tatsächlich, Freitagabend haben wir dann irgendwann gesagt, okay, lass jetzt mal, ich glaube, das war so um Mitternacht rum, lass jetzt mal ins Bett gehen, weil produktiv wird es hier sowieso nicht mehr. Und wir waren bis zu dem Zeitpunkt in 2 privaten Channels, wo wir noch gesagt haben, okay, wir halten uns jetzt mal beide Möglichkeiten offen und schauen mal, was am Samstagmorgen noch los ist und was sich bis dahin noch getan hat. Das ist jetzt nicht mehr in unserer Hand. Also entweder da entwickelt sich was draus oder eben nicht. Und das war schon eine interessante Dynamik, die ich davor auch noch nicht kannte.
Eine Frage, die vorher noch gestellt wurde, in den ersten Channels wurde hauptsächlich wahrscheinlich über Chat Text kommuniziert und nicht irgendwelche Telefonate und sowas gemacht, oder? War das im weiteren Verlauf anders?
Wir hatten tatsächlich Freitagabend direkt irgendwie einmal so einen Jitsi-Link da reingeschmissen, um einmal Hallo zu sagen und einmal gegenseitig sich zu sehen einfach, ja. Und am Samstagmorgen quasi das war ja eigentlich so der eigentliche Kickoff für das Projekt, dann da haben wir dann auch mit Bildschirmübertragung und ich habe nochmal die Präsentation meiner Masterarbeit rausgeholt und habe nochmal die Leute durchgeführt quasi, was denn eigentlich die Idee ist dahinter, so was ich da dann tatsächlich spannend fand, dass ich wieder viel zu komplex gedacht habe eigentlich.
Lass uns doch mal direkt darauf eingehen. Es sind zwar noch ein paar Fragen hier auf YouTube, auf die wir gleich nochmal rausholen, aber vielleicht erzähl uns doch jetzt mal ein bisschen was davon. So, du kamst mit der Idee an, ihr seid in dem Thema E-Sports gelandet, aber die Zuhörer und Zuschauer jetzt ja auch auf YouTube wissen ja, klar, wir haben es vorher gesagt, Go Bonsai, aber die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Was war denn deine Idee? Womit habt ihr samstags angefangen? Welche Idee hast du gepitcht? Und was war eben dieser Punkt mit der Komplexität? Also, was hast du gedacht, wird es und wo seid ihr nach dem Call rausgekommen?
Grundsätzlich lief es so im Prinzip, ich habe eine App auf dem Telefon, in der ich sage, keine Ahnung, ich möchte diese Woche 50 Kilometer laufen und wenn ich das nicht schaffe, dann spende ich 50 Euro an das Rote Kreuz. Und die App, die ich da konzipiert hatte in meiner Masterarbeit, die hatte eben schon eine Anbindung an PayPal, dass man eben automatisch den Geldbetrag abzieht, wenn das Ziel nicht erreicht wurde oder die automatische Überprüfung dieses gesteckten Ziels, also eine Anbindung an Apple Health oder ähnliches, dass man eben sagen kann, ist es wirklich passiert? Also man muss halt wirklich tracken. Und so ein bisschen aus der Not heraus geboren, kam dann halt auch, wir hatten nur Frontend-Entwickler dabei, kam dann, eigentlich brauchen wir nur ein Interface, wo man das mal reinschreiben kann erstmal. Und dann brauchen wir irgendeine Liste von Organisationen, am besten, die was mit Corona zu tun haben. Und dann kann man das ja erstmal machen. Dann muss man eben erstmal per Hand abklicken, ob man sein Ziel erreicht hat oder nicht.
Alles klar, das heißt aber sozusagen Feature-Set-mäßig wart ihr schon, also das klingt ja jetzt, wenn man sich die App mal anschaut, schon so wie das, nenne ich jetzt mal fertige Produkt nach dem Hackathon, nur ihr habt halt, was du meinst mit Komplexität, ihr hattet nur Frontend-Entwickler, das heißt, ihr habt probiert irgendetwas halt hinzustellen, wo man den Use Case am Ende zeigen kann und da ist ja das Wichtige, das Frontend, das ist jetzt noch nicht so wichtig, dass die App sofort etwas spendet nach dem Hackathon, das war die Komplexität, dass du dachtest, okay, wir stellen jetzt hier in 2 Tagen die komplette App hin und wurde es dann von den Entwicklern ein bisschen eingenordnet und haben gesagt, hier wird vielleicht schwierig in 48 Stunden.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass das kompliziert wird in 48 Stunden, das habe ich mir schon vorher gedacht. Aber dass es eben auch anders das Prinzip erklärt und eigentlich das tut, was es soll in dem Fall. Also einfach nur die Idee zu erklären und erlebbar machen in 48 Stunden, das geht viel einfacher.
Malte, ich hätte nochmal eine Frage an dich, da du auch schon andere Hackathons mitgemacht hast. Diese Struktur, dass praktisch da jemand ist, der schon eine komplett fertige Idee hat und die pitcht und für den Hackathon vorbereitet. War das auch in den anderen Hackathons so, an denen du teilgenommen hast? Oder ging es da auch ein bisschen mehr noch um beispielsweise Features zu entwickeln, sich Ideen darum zu machen, was ja wohl im ersten Schritt so von ein paar Leuten erstmal passiert ist?
Bei den Großteilen der Hackathons geht es tatsächlich erstmal darum, okay, wir brauchen jetzt erstmal eine Idee und die müssen wir jetzt erstmal finden. Wir haben jetzt nicht ein halbfertiges Produkt, wo wir sagen können, let's go, 48 Stunden runterprogrammieren, sondern meistens geht es tatsächlich darum, es gibt ein bestimmtes Themenfeld und dann haben manche Leute sich vorher schon Gedanken gemacht, das passiert schon öfters und man entwickelt aber tatsächlich erst dann an dem ersten Tag meistens eine Idee und ein Konzept und fängt dann vielleicht abends an zu entwickeln.
Und ohne jetzt hier Streitigkeiten hervorrufen zu wollen. aber wie hat dir das gefallen? Also wie fandst du das? Dass es, so wie ich es empfinde, hatte Maurice ja schon eine relativ starke Meinung. Oder das heißt eine starke Meinung, du hast das Ding in der Masterarbeit konzipiert und irgendwie so ein Produkt gemacht. Wie war das für dich, dass es praktisch schon so von der Idee schon ziemlich fertig ist?
Also Maurice hat das eigentlich sehr gut hingekriegt und er hat auch sehr klar gemacht, dass er sich auch gerne mal ein bisschen zurückzieht und sagt, okay, Leute, ich bin schon voll in dieser Sache drin. Wenn ich hier einen Tunnelblick habe und ihr noch viel bessere Ideen habt, dann sagt gerne Bescheid. Aber natürlich war es schon irgendwie klar, dass wir eine Idee hatten und jetzt nicht auf einmal komplett 180-Grad-Wende machen, sondern die Idee ist, Sportziele festzulegen und als Bestrafung für die Ziele, die man nicht erreicht, dann spenden.
In puncto der Idee, was ich mir jetzt gerade die Frage gestellt habe, es ist ja jetzt eine Idee, die auf jeden Fall gut zu der Corona-Zeit passt, aber gab es denn eigentlich, ich meine, es ist jetzt der Hackathon Wir versus Virus, also sozusagen gegen den Coronavirus, hat sich denn mit dem Hintergrund, dass es ja schon etwas gegen den Coronavirus sein soll, noch irgendwas an der Idee gedreht oder war das trotzdem von vornherein der Fit, die Masterarbeit eigentlich etwas, was in der Corona-Zeit noch viel besser passt als vorher? Also kannst du so ein bisschen darüber was erzählen, wie viel die Challenge an sich nochmal das Produkt geshaped hat? So?
Ganz konkret haben wir direkt einfach Organisationen eingebunden, die in Verbindung mit der Corona-Krise stehen natürlich. Das ist das Offensichtliche. Was wir aber auch gesagt haben, ist, dass wir eigentlich nur diese Logik bauen wollen, dieses, wenn ich das nicht mache, dann passiert Folgendes, und eben diese Schnittstellen offen lassen wollen. Vielleicht ist das auch etwas wie, keine Ahnung, also ich kann ja auch einkaufen gehen für jemanden, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Dann müsste man aber allerdings die Challenge von jemand anderem bestätigen lassen sozusagen, also so ein Community-Feature. Das wollten wir aber bewusst offen lassen und uns eher um diese Kernentwicklung kümmern und sagen, wir bauen da lieber zwei Schnittstellen, die sind irgendwie ansprechbar, dass das eher eine Plattform wird, auf der man sich austoben kann.
Und vielleicht passt jetzt so ein bisschen, weil wir gerade schon darauf eingegangen sind, der Dennis hat ja auch schon den Malte gefragt, wie es denn eigentlich so abgelaufen ist, und der Jakob hat ja auf YouTube die Frage gestellt, ob es pro Projekt, also in dem Fall bei eurem Projekt, jeweils sowas wie einen Teamleader oder Product Owner gab, um Chaos zu vermeiden. Und da würde ich mich jetzt mal ein bisschen an die Frage anschließen, wie haben sich denn die Rollen so ein bisschen entwickelt? Ich würde jetzt mal anhand der Frage vom Jakob sagen, Maurice, du klingst jetzt wie der Product Owner dadurch, dass du mit der Idee kamst, aber vielleicht könnt ihr was dazu erzählen. Ich meine, ihr seid 10 Leute, ich gehe davon aus, es waren nicht Maurice plus 9 Frontend-Entwickler. Wie haben sich diese Rollen da rauskristallisiert?
Das war auch meine Erfahrung bei anderen Hackathons, dass wenn man nicht eine klare Zuständigkeit hat, passiert am Ende des Tages relativ wenig. Und wir hatten es auch direkt im ersten Call schon, dass auf einmal, ich weiß nicht, das kennt bestimmt jeder, in Videokonferenzen fangen auf einmal, erst ist komplettes Schweigen und auf einmal fangen alle gleichzeitig an zu reden. Und ab da war dann schon klar, okay, wir brauchen jemanden, der auch ein bisschen uns sagt, Leute, es ist genug mit der Diskussion, hier ist die Richtung und wir sollten jetzt mal in die Richtung gehen. Und da haben wir tatsächlich Maurice dann natürlich gewählt.
Okay, also es gab schon mal nochmal diese Wahl sozusagen. Es war nicht gesetzt durch, dass ich der Ideengeber war.
Nicht unbedingt demokratisch, aber ich denke, da konnte jeder dahinter stehen. Und du hattest auch noch angesprochen bezüglich der Teamverteilung. Da waren wir sehr vielfältig, meiner Meinung nach. So eine Vielfalt habe ich noch nie in einem anderen Hackathon erlebt. Und zwar letztendlich waren wir nur 3 Entwickler, sehr viele Designer, also bestimmt 5 Designer, aber was ich sehr erstaunlich fand, auch eine Poetry Slammerin, eine Journalistin. Also das hat mich sehr fasziniert, wie vielfältig das Team war. Und dadurch haben wir, denke ich, aus meiner Perspektive auch am Ende des Tages ein sehr vielfältiges Ergebnis gehabt und nicht einfach nur eine App oder nur ein Konzept, sondern wir hatten tatsächlich ein sehr detailliert ausgearbeitetes Konzept am Ende und einen einfachen Prototypen.
Und das heißt aber, das waren dann die 3 Entwickler, okay, ist mir jetzt klar, Poetry Slammerin, Journalistin, die sind dann in Richtung Konzept gegangen. Also was gab es dann wirklich für Aufgabenbereiche so, die ihr dann abgedeckt habt? 5 Designer, also ich werde noch viel gleich zur Arbeitsweise fragen, 5 Designer, 3 Entwickler, das klingt interessant auf jeden Fall. Aber was waren dann die Aufgabenbereiche, in die ihr euch dann samstags morgens eingeteilt habt?
Genau, also wir haben im Prinzip so 3 Teams aufgemacht. So, die einen haben so ein Business-Konzept rausentwickelt sozusagen. Ich habe mich hauptsächlich um das Design gekümmert, zusammen mit 2 anderen. Und ja, und das Entwicklerteam hat sich aus den 3 übrigen Entwicklern gegeben. So, das musste sich gar nicht so krass formen, ne? Also dadurch, dass wir eben dann nur noch, ich glaube 7 oder 8 Leute waren, hat sich das dann relativ schnell rauskristallisiert, wer was macht. Und da hilft natürlich das enorm, wenn man zum Beispiel eine Redakteurin dabei hat, die irgendwie Texte schreiben kann, oder eine Poetry Slammerin, die vielleicht auch mal einen Text vorlesen kann.
Okay, und dann vielleicht jetzt ein bisschen zu der Arbeitsweise. Wie ist denn dann, wie seid ihr vorgegangen? Also ich gehe mal davon aus, Malte, du kannst gleich mal ein bisschen was erzählen, wie ihr euch als Entwickler abgestimmt habt. Aber Maurice, du hast gemeint, du bist zu den Designern mit dazugegangen. Es waren dann du plus diese 5 Designer, oder? Ich bin jetzt bei den Zahlen gerade so ein bisschen, habe ich nicht genau verfolgt, weil meines 7 wart ihr am Ende insgesamt, Malte meinte 5 Designer. Wie viele Designer waren es und wie habt ihr dann entschieden, wie ihr arbeitet?
Wir hatten relativ viel Fluktuation, glaube ich.
Also auch noch nach Samstag dann sozusagen.
Ja, auch im Laufe des Tages. Deswegen hat sich das schon relativ klar, also in meinen Augen hat sich relativ klar herauskristallisiert, so irgendwie, dass Malte hatte irgendwie so ein bisschen den Programmierhut auf und hat da irgendwie auch so ein bisschen die organisatorische Rolle an sich genommen. Und ich habe versucht, den anderen Teil zu koordinieren. Wobei, ich muss sagen, wir hatten auch einen Business-Studenten dabei, der hat natürlich diese Business-Cases super herausgearbeitet, zusammen mit der Journalistin und der Poetry-Slammerin. Also das hat sich alles irgendwie selbst organisiert so ein bisschen, ne?
Okay, und dann haben aber die Designerin einfach in, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Sketch benutzt haben zum Designen oder wenn wir so ein bisschen auf Tooling eingehen und dann habt ihr euch einfach nach Screens irgendwie aufgeteilt, habt erstmal ein Grunddesign gemacht und dann verschiedene Screen-Designs entwickelt.
Ja, wir wollten erst in Figma gehen, aber ich hatte schon aufgrund der Massarbeit eben schon vorgearbeitet und das hatte ich damals in Sketch alles angelegt und es war einfach, also wir haben versucht, das zu importieren, haben dann da ein bisschen was gemacht, aber am Ende ist dabei so viel kaputt gegangen, dass man eher gesagt hat, pass mal auf, ich setze mich jetzt hier hin, wir sprechen ab, wie wir es haben wollen, dann setze ich mich eine Stunde hin, mach das und dann sprechen wir danach wieder.
Okay. Und Malte, jetzt hat der Maurice gerade gemeint, dass du den Programmierhut so ein bisschen aufhast. Also du meintest drei Entwickler. Wie war denn der Background von euch Entwicklern? Was habt ihr, wenn jeder, der so ein bisschen sein Steckenpferd, hattet ihr Glück und ihr wart einfach alle React-Entwickler und habt einfach gesagt, ist vollkommen klar, was die Technologie wird? Oder wie lief die Technologieauswahl und was hattet ihr für Backgrounds als Entwickler?
Und hattest du deinen Freund mit in deinem Team oder hat er ein anderes Team sich ausgewählt?
Ich war zusammen mit meinem Freund in einem Team. Wir kennen uns halt aus dem Uni-Kontext und er ist hauptsächlich mit Java unterwegs und dann hatten wir noch eine Entwicklerin und sie hat sich erst so ein bisschen dem Design-Team zugehörig gefühlt und dann später kam aber raus, sie ist eigentlich sehr gut in Angular und würde da auch gern was machen und dann waren wir so bei Samstagnachmittag halt zu dritt und dementsprechend war der Technologie-Stack eigentlich nicht von vornherein klar. Aus meiner Perspektive, ich habe einiges schon mit Angular gemacht und habe gedacht, wenn ich jetzt derjenige bin, der hier den Hut so ein bisschen aufhat dann, und die Fahnenstange in die Hand nimmt und keiner wirklich was dagegen hat, dann lass uns das auch einfach mit Angular umsetzen, weil ich persönlich da die meiste Erfahrung habe. Und tatsächlich, das war sehr lustig, das war eine sehr gute Erfahrung am Anfang. Samstagvormittag haben mein Freund und ich dann zusammen mit dem Projekt angefangen und er kannte sich halt nicht mit Webentwicklung zuvor aus und da haben wir dann erstmal mit, falls ihr das nicht kennt, ich kann es sehr gut empfehlen, und zwar in Visual Studio Code gibt es so einen Live-Share-Feature, wo man quasi auf einer Maschine dann jeder mit seiner eigenen Tastatur und seiner eigenen Maus zusammen entwickelt, quasi in einer IDE. Und das war am Anfang sehr hilfreich, weil wir dann quasi erstmal so zusammen uns den Code angeschaut haben und ich ihm ein bisschen was über Angular erzählt habe und dann hat er später dann auch gesagt, okay, ich habe das verstanden, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Das heißt, am Samstag haben wir auch sehr viel noch ausprobiert. Aus meiner Perspektive war es nicht ein Hackathon, wo es darum ging, okay, wir sind ein eingespieltes Team, das ist unser Ziel und wir haben dann in den 48 Stunden eine stabile App, sondern wir haben sehr viel auch zusammen erstmal gelernt und uns angeschaut und reingearbeitet und den Prototyp vorangebracht.
Ja, cool. Ich habe auch gerade hier, der Kai Schönberger schreibt auch Angular Herz, jetzt will ich auch noch einsteigen. Also scheint keine schlechte Entscheidung gewesen zu sein. War denn bei der Entscheidungsfindung für die Technologie am Ende nur so, dass ihr gesagt habt, okay, Malte, du hast viel Erfahrung mit Angular, kannst den anderen was zeigen? Oder wurde auch so ein bisschen über das Produkt nachgedacht, sowas wie, worauf soll es am Ende laufen? Also ich meine, habt ihr euch dann für Angular entschieden, weil ihr da auch Möglichkeiten dann für Cross-Plattform habt, um es am Ende auch irgendwie als native App rauszubringen? Was war denn eigentlich überhaupt im Rennen neben Angular? Gab es da so eine Abwägung? Also habt ihr die anderen Frontend-Frameworks überlegt? Habt ihr überlegt, ansonsten native zu machen? Oder was war denn der ausschlaggebende Punkt dann?
Also es gab definitiv ein paar Punkte von anderen Teammitgliedern, die gesagt haben, ich hätte gerne eine Android-App oder ich hätte gerne eine Native-App in iOS. Aber prinzipiell war es nicht so deutlich, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Tabelle mit Pro und Con und dann entscheiden wir uns für eine Technologie, sondern ich habe halt Angular vorgeschlagen und da wir dann auch uns darauf einigen konnten, denke ich, war es eine gute Entscheidung, weil meiner Meinung nach kann man mit Angular sehr einfach eine Web-App bauen. Und dann, wie du ansprichst, bin ich der Meinung, dass eine native Entwicklung heutzutage nicht unbedingt mehr zielführend ist.
Ja, gerade für das Projekt denke ich nicht, ne? Also da ging es ja in erster Stelle erstmal um Offenheit und ich glaube, Web ist so ziemlich das Offenste, was man machen kann.
Ja, und es ist ja auch, also ich meine, gerade auch in dem Kontext von einem Hackathon, du willst es ja, wenn du es auch auf vielen Devices zeigen willst, ist es natürlich keine, ja, ist es keine schlechte Grundlage erstmal. Wir haben auch in unseren Podcast-Folgen jetzt auch schon viel über Cross-Plattform und so geredet, sind auch selbst im Moment, wir nutzen Vue und sind auch Cross-Plattform unterwegs, haben aber auch, Dennis ist Product Owner von einer App, die im Moment noch nativ ist, aber in Cross-Plattform auch umgesetzt wird. Es gibt gute Gründe, denke ich, für beides. Vielleicht sollten wir uns jetzt nicht heute in der Cross-Plattform Diskussion verlieren. Ich glaube, dann könnten wir nochmal eine separate Folge machen. Also wenn wir die nächste Cross-Plattform-Folge machen, dann Malte, holen wir dich nochmal dazu, dann kannst du nochmal ein bisschen Dampf ablassen. Genau, und dann jetzt so ein bisschen, jetzt gab es ja die zwei Arbeitsstränge. Malte, wie habt ihr euch denn aufgesetzt? Ich habe ja mir ein bisschen durchgeschaut, ihr habt einfach Git zum als Source Code Repository genommen. Wie habt ihr euch Features jetzt aufgeteilt? Wie kam das Design zu den Entwicklern? Wie hat das so remote funktioniert? Also das ist ja schon auch durchaus interessant. So, habt ihr regelmäßige Meetings gehabt? Habt ihr alles über Slack gemacht und nur nach Bedarf? Wie hat das funktioniert? Ist ja sehr, ein sehr agiles Umfeld, das man hat in zwei Tagen.
Definitiv. Und gerade am Samstagvormittag stand ja auch noch nicht das Design. Wir hatten schon den Sketch von Maurice, aber das Designteam hat ja daran auch noch aktiv gearbeitet. Das heißt, Samstagvormittag haben wir viel verbracht, zusammen erstmal uns den Code bei Angular anzuschauen. Wir haben einfach ein Angular-Projekt mit der Angular CLI erstellt und sind dann durchgegangen. Und dann die Arbeitsweise war hauptsächlich, dass wir Slack, hatten wir einen eigenen Programmierer-Channel, so mehr oder weniger, wo wir dann immer so 2-Stunden-Calls hatten, dass wir uns synchronisiert haben und dann gesagt haben, okay, wer will an was arbeiten, und das in Komponenten aufgeteilt. Dann ist jeder los und hat einfach an seiner Sache gearbeitet. Und dadurch hat das Ganze auch eine sehr starke Flexibilität gehabt. Bei einem Hackathon, wo man vor Ort ist, ist man natürlich sehr fokussiert. Aber wenn man den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm alleine in seinem Büro sitzt, ist man natürlich nicht so fokussiert, wie wenn man mit einem Team an einem Tisch sitzt, sodass da die Flexibilität auch in der Form gegeben war, dass man einfach mal gesagt hat, okay, jetzt ist gerade schönes Wetter, jetzt gehe ich vielleicht doch nochmal eine Stunde raus. Und dann um 16 Uhr treffen wir uns dann nochmal in einem Call und synchronisieren uns. Und jeder hat da sehr flexibel gearbeitet. Wir hatten auch mindestens 2-mal am Tag einen Call mit allen auf Slack dann, wo sich quasi das Business-Team, das Design-Team und das Entwickler-Team zusammengetroffen hat und wo wir dann das große Bild nochmal besprochen haben, wo wollen wir hin, was gibt's noch zu tun, was haben wir im letzten halben Tag alles erreicht.
Wie viele Stunden hast du an dem Wochenende mit dem Projekt verbracht? Oder ihr?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe weniger Zeit verbracht als bei einem Hackathon, der vor Ort war. Ich habe tatsächlich auch geschlafen. Ich denke, es waren ja 30 Stunden.
Das ist ja wirklich sehr wenig.
Ich wollte gerade sagen, so wie du angefangen hast, dachte ich, okay, so 5 Stunden am Tag. Aber gut, ein bisschen Schlaf zwischendurch hast du auf jeden Fall bekommen.
Was war der Vergleichswert bei den anderen Hackathons? Wäre jetzt noch interessant.
Bei den anderen Hackathons war immer, wenn es 48 Stunden war, dann waren es 48 Stunden. Also das ist bei mir tatsächlich, das war ein starker Unterschied. Manche Leute bringen sich ja dann, habe ich die Erfahrung gemacht, irgendwie einen Schlafsack oder so. Aber dann wirklich schlafen war bei mir noch nie bei einem Hackathon. Und jetzt diesmal komplettes Gegenteil, dass sehr viel Freiheit war und man gesagt hat, okay, jetzt kann ich auch mal mit gutem Gewissen nachts schlafen gehen und dann morgen wieder an dem Projekt weiterarbeiten.
Aber ist denn gefühltes Ergebnis dementsprechend, also habt ihr weniger erreicht, sage ich jetzt mal, also oder habt ihr trotzdem euer Ziel geschafft und konntet irgendwie fokussierter auch arbeiten, weil weniger Ablenkung war? Ich meine, bei so einem Hackathon wird ja auch viel, oftmals auch ein bisschen auf Inszenierung gesetzt und so. Man hat, also klar, es gibt möglichst wenig Ablenkung, aber in so einem großen Raum mit vielen Leuten zu sitzen und so, hat natürlich auch einen Einfluss auf Produktivität.
Aus meiner Perspektive ist das Ergebnis sehr ähnlich. Und ich denke, da ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass man mehr fokussiert war, weil man, wenn man was gemacht hat, wirklich alleine war vor seinem Computer, aber dann sich auch die Zeit genommen hat und den Freiraum, um zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Pause. Und ich habe auch gemerkt, bei anderen Hackathons, mitten in der Nacht um 3 Uhr ist die Produktivität nicht wirklich da. Also dann
hat nämlich gerade auch YouTube jemand gefragt, kann man nach 48 Stunden ohne Schlaf noch ordentlich programmieren? Oder ist es vielleicht effizienter, wenn man zwischendurch auch mal schlafen geht?
Ich denke, man muss die Erfahrung mal machen, weil irgendwie gehört es zu einem Hackathon dazu, dann die ganze Nacht da in einem Team an dem Tisch zu hängen. Aber produktiv ist es natürlich nicht, keine Frage. Produktiv ist definitiv, wenn man irgendwie in ein paar Stunden Schlaf reinbekommt und dann morgens wieder frisch nach einem guten Frühstück sich wieder dran setzt, wie bei einem ganz normalen Arbeitstag auch.
Maurice, wie sah das auf deiner Seite aus? Also wie war dein zeitlicher Einsatz für das Projekt an dem Wochenende?
Der war ähnlich hoch. Ich hatte so ein bisschen das Problem, ich hatte so ja mein Baby rausgegeben sozusagen und gesagt, macht mal irgendwas damit. In meiner Optimalvorstellung, ja, hätte ich die Idee gegeben, wäre alle 2 Stunden mal in Call gekommen und hätte geguckt, so Product Owner-mäßig, ja, wie sieht's aus, sind wir noch on track, was macht ihr so? Aber ehrlich gesagt, hatte ich dann doch mehr Arbeit, als ich dachte. So in Stunden kann ich es gar nicht aufwiegen, keine Ahnung. Aber es war ein sehr stressiges Wochenende.
Hier kam auch die Frage, was ihr so mitgenommen habt, da würde ich gerne Teil der Frage, also sowas wie, gab es denn neue Tools oder irgendwie so arbeitsweisenmäßig, gerade auch dieser Remote-Teil, der mich auch nochmal ein bisschen interessiert, der für uns alle gerade relevant ist. Ich hatte, als ich Malte euer GitHub-Repository mal kurz durchgeschaut habe, gesehen, dass bei ein paar Komponenten bei dem HTML-Teil direkt oben drüber stand ein Export aus Sketch. Also wie habt ihr wirklich die Designs umgesetzt? Habt ihr das anhand Screenshots bekommen oder waren das wirklich Exports von Sketch? Gab es da irgendwelche, also darauf abgezielt, gab es da irgendwelche neuen Tools, die ihr da eingesetzt habt? Irgendwas, was zum ersten Mal gemacht wurde?
Also mit Angular war ich natürlich schon zuvor sehr familiär. Am Anfang haben wir tatsächlich damit angefangen, aus Figma den CSS-Teil zu exportieren. Und ich kann natürlich nicht für die anderen Leute sprechen, aber wir haben versucht, am Anfang so wenig Zeit wie möglich mit dem UI zu verbringen. Weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn man dann stundenlang versucht, mit CSS die eine kleine Ecke noch auszupolieren, dann kommt man zu nichts. Und wir hatten auch den einen Moment an einem Call abends, wo Maurice so gesagt hat, ouch, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ihr schon weiter wart. Und tatsächlich war es auch nicht so schlimm, weil im Browser-Cache waren tatsächlich noch die Seite von vormittags, wo wir noch nichts gestylt hatten und halt diese Default-Komponenten-Inputfelder vom Browser halt da waren. Und dann hat er einmal den Browser-Cache geleert und die Seite sah schon besser aus. Aber es ging hauptsächlich darum, ein bisschen was auszuprobieren. Was ich persönlich mit neu ausprobiert habe, war einmal Angular Material-Komponenten. Mit denen habe ich zuvor noch nie gearbeitet. Aber die eine Entwicklerin hat gesagt, schau dir das mal an. Und dann haben wir das teilweise auch genutzt. Gerade für die Input-Felder ist halt sehr bequem, muss man sagen. Und was ich auch noch nicht umgesetzt habe, war PWAs. Also Progressive Web Apps, das habe ich einfach mal aus Spaß dann ausprobiert, weil, hey, schief gehen kann nichts. Und es geht tatsächlich auch recht einfach, bei Angular das anzustellen.
Das heißt, eure App ist jetzt am Ende auch ein PWA, oder?
Ja, genau, kannst du dir im Browser installieren.
Cool.
Und was ich auch noch gelernt habe, das habe ich aber tatsächlich erst dann am Montag noch eingebaut, weil das war auch anders als bei normalen Hackathons, das Ende war sehr offen. Das heißt, am Sonntag bei 1500 Projekten, die eingereicht wurden, gab es natürlich noch kein Announcement mit, wer ist hier der Gewinner, sondern diese Woche Montag gab es diese Auswertung. Und das heißt, die Organisatoren haben auch gesagt, ihr könnt dementsprechend ruhig gerne weiterarbeiten. Wir werden das bewerten, was auf DevPost eingereicht wurde. Und gerade weil am Montag hat dann bei uns im Team noch jemand gesagt, ja, ich würde es jetzt schon gerne noch benutzen. Und da wir ja kein Backend hatten, war das ein bisschen blöd, weil es ist ja nichts persistent. Das heißt, wenn du da deine Ziele einträgst, den Browser schließt oder deinen Computer neu startet, ist halt das nächste Mal wieder weg. Und da habe ich auch tatsächlich, was ich auch noch nie ausprobiert habe, das mit Local Storage bei der Browser API eingebaut. Das heißt, die Ziele werden quasi in deinem Browser gespeichert, was eigentlich durchaus interessant ist, gerade wenn man in die Diskussion kommt, okay, wie werden Webseiten mehr oder weniger nativer beziehungsweise kriegen Offline-Kapazitäten?
Ja, gerade in puncto PWA ist ja auf jeden Fall sowas mit Local Storage zu halten, wenn auch gerade keine Internetverbindung ist oder so, um es dann auch einfach später schicken zu können. Und so ist definitiv sind gute Komponenten, die da zusammenspielen.
Vielleicht könnt ihr, gerade wo wir so ein bisschen Richtung Ende geht und wie gibt es da einen Abschluss, war auch eine Frage noch, bleibt nach einem Hackathon an der Idee dran und bringt sie zu Ende oder lässt sie dann liegen und dann einfach nur das Event genossen gibt, die Erfahrung, neue Wege. Also in welchem, das haben wir glaube ich noch nicht besprochen, in welchem Zustand ist jetzt euer Projekt aktuell oder welchen Status hat es erreicht und passiert da jetzt noch was mit?
Ich glaube, es hat den Status 0.1 der Alpha-Version quasi erreicht. Es hat also wirklich, also es zeigt die Idee, aber ich glaube auch aus einer Designperspektive, wenn man die App mal aufmacht, so da ist noch einiges dran zu machen. Wir sind wirklich ganz am Anfang, glaube ich. Und wir würden gerne dranbleiben, aber dafür brauchen wir, glaube ich, auch Unterstützung. Also es ist, glaube ich, unrealistisch, dass Malte und ich das alleine machen oder auch die Leute, die jetzt noch im Team dabei sind.
Ja, der Kai hat ja auf jeden Fall geschrieben, er ist dabei, als er gehört hat, Angular Material und auch noch
PBA. Ja, und Richard hat geschrieben, wie geht es weiter? Kann man noch mitcoden?
Bitte unbedingt gobonsai.org eingeben in den Browser und dann die Contribution Guidelines lesen und mitmachen.
Also Richard und Kai, guckt auf jeden Fall auch unsere Shownotes, da verlinken wir alles dann. gobonsai.org. Kai, Richard, meldet euch.
Ja, aber auch nicht nur Coder, ne? Also wir suchen, was natürlich uns auch weiterbringen würde, wären irgendwelche Kooperationspartner im Bereich Spenden oder Sport oder ähnlichem. Also Leute, die vielleicht irgendwie mit oder bei Runtastic oder ähnlichen Apps arbeiten oder Better Place oder Startnext oder so, solchen Geschichten sind natürlich interessant für uns, weil die können wir ja anbinden, beziehungsweise würden wir gerne.
Und ist es denn so, es gibt ja, da wisst ihr wahrscheinlich noch mehr drüber als wir jetzt, bei diesem Wir versus Virus gab es jetzt sozusagen ein paar gekürte Gewinner, aber es gibt, man kann sich ja auch mit seinem Projekt, wenn man weitermachen will, auch das nochmal einreichen, um Unterstützung zu bekommen. Ne? Könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen, was da dieses Modell ist und ob ihr euch dafür bewerbt?
Ja, kurz aus meiner Perspektive war das Modell des Hackathons sehr CSV-Go, also es war nicht ein vorgeplantes Wochenende, sondern auch bedingt durch die hohe Teilnehmerzahl wurde über die gesamte letzte Woche hat man jeden Tag ungefähr gefühlt eine E-Mail bekommen von den Organisatoren. Jetzt so geht's weiter, die nächsten Schritte und wie du schon angesprochen hast, es gibt 20 Projekte, die ausgewählt wurden, die man sich auch auf YouTube in einer separaten Playlist anschauen kann und die haben einen garantierten Platz in dem, ich sage jetzt mal, Boost-Programm, in dem sie Unterstützung erhalten. Aber da gibt es auch noch mehr Plätze und dafür kann man sich auch noch als weitere Teams, die nicht unter den 20 ausgewählt wurden, anmelden, um an der Idee weiterzuarbeiten, weil der Hintergedanke hinter dem Hackathon ist definitiv, dass die Organisatoren und die Bundesregierung Ideen umsetzen will. Also es geht nicht wie bei anderen Hackathons, wo man durchaus nach dem Wochenende sagt, ja, hat Spaß gemacht, ich habe ein paar neue Technologien kennengelernt, ich habe ein paar neue Leute kennengelernt und eigentlich könnte aber das Projekt quasi mehr oder weniger in die Mülltonne beziehungsweise wird vergessen. Es geht hier tatsächlich auch darum, was umzusetzen und zu einem fertigen Produkt zu entwickeln.
Da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, die 20 Projekte, die da vorgestellt worden sind natürlich unmittelbarer mit der Corona-Krise verbunden als das Projekt jetzt hier. Ich meine, unser Projekt wäre vielleicht auch Business Case oder sonst irgendwas, muss nicht unbedingt mit der Corona-Krise laufen. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, dass die dann wahrscheinlich in dem Rahmen die Förderung mehr verdient haben. Wir haben es trotzdem nochmal eingereicht, weil es wohl nicht nur die 20 bekommen, sondern 150 Projekte, glaube ich. Aber die Chancen rechnen wir uns jetzt nicht allzu hoch aus.
Okay, aber aufgrund dieses Corona-Bezugs, weil eigentlich der Business Case auf jeden Fall gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Die App würde auf jeden Fall Spaß machen. Der Malte hat ja gerade schon ein bisschen was dazu gemeint, wie die Kommunikation in der Woche danach war. Was mich so ein bisschen interessiert, wie hat denn eigentlich dann der Hackathon aufgehört? Also ich meine, du bist bei einem Hackathon sonst on-site und am Ende gibt es mal eine Abschlusspräsentation oder ähnliches. Je nachdem, wie groß der Hackathon ist, wie lief es denn da ab? War einfach Sonntag 14 Uhr so, okay, alles klar, jetzt mache ich Slack zu und es ist vorbei? Oder ich weiß gar nicht, was die Uhrzeit war am Sonntag, aber gab es da irgendwas? Man hat ja viele so von außen auch mal YouTube-Livestreams gesehen. Wie lief das ab? Wie war da das Gefühl?
Also wir mussten um 18 Uhr am Sonntag ja unser Video einreichen. Das war auch erstmal schön mit der heißen Nadel genäht natürlich. Ich habe dann irgendwie dieses Video noch zusammengeklöppelt in Kino tatsächlich.
Okay.
Und alles aus den Animationen rausgeholt, die Kino bietet.
Also das für ein Kino-Video, ja, Respekt.
Was man daraus lernen kann, ist, glaube ich, so, das geht alles. Wenn man so ein Timeboxing hat, so, dann funktioniert das schon irgendwie. Und bis 24 Uhr mussten wir dann noch unser Prototypen halt weiterentwickeln. Da kam dann eben auch die Situation zustande, die Malte schon angesprochen hat, wo ich eben reinkam und der Browser-Cache noch von morgens war und ich dachte, ups, sieht aber noch nicht so weit aus.
Ja.
Da bin ich dann auch nochmal tatsächlich mit in die Bresche gesprungen und über Visual Studio Code Live das erste Mal so ein bisschen CSS mit reingeschrieben.
Aha.
Das war auch eine interessante Erfahrung dann. Aber du wolltest wissen, wie der Hackathon geendet hat, ne?
Genau, also darüber gerne auch nochmal eingehen. Ich meine, sonst, du sitzt ja mit Leuten zusammen, freust dich am Ende, keine Ahnung, liegst dir im besten Fall vielleicht noch in den Armen, dass du es jetzt geschafft hast. Der Malte hat sonst 48 Stunden lang nicht geschlafen und jetzt sieht man sich nur über Video und macht man dann den Slack zu oder gibt es da auch sowas wie eine Feier?
Ja, diesmal war sehr anders. Die Deadline war 18 Uhr. natürlich technisch wurden anscheinend die YouTube-Server total gecrashed in Europa. Das heißt, die Deadline ist immer weiter nach hinten rausgegangen.
Wegen des Videos hochladens?
Genau, weil auf einmal so viele Leute ihre Videos hochgeladen haben.
Das wundert mich jetzt aber. Ich meine, da müsste doch YouTube irgendwie mit klarkommen.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das die wirklich finale Erklärung war, aber das hieß es auf jeden Fall von dem Organisationsteam, dass die YouTube-Server nicht mehr damit klarkommen. Aber auf jeden Fall gab es dann um 19 Uhr eine Abschlussveranstaltung. Da waren dann auch noch verschiedene Ministerien dort, die eine Abschlusssprache gehalten haben. Und es gab quasi so einen Recap und noch Musik, Live-Musik quasi über YouTube, über einen Livestream. Aber tatsächlich war es kein normaler Hackathon in dem Sinne, dass dann um 16 Uhr, 17 Uhr Schluss war, sondern wir haben noch einfach weitergearbeitet, wie am Samstagabend auch, bis 24 Uhr. Auf der anderen Seite war der Tag danach, der Montag, war um einiges entspannter. Also man war im normalen Schlafrhythmus drin, man musste nicht erstmal einen ganzen Tag lang ausschlafen und hat dann erstmal montagsvormittag mal wieder in den Slack-Channel geschaut. Dann blieb die Kommunikation eigentlich auch noch erhalten mit dem Team und man hat sich überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter, was sind die nächsten Schritte?
Cool, wollen wir gerade mal gucken. Dennis, haben wir noch ein paar Fragen, die noch hier übrig bleiben, oder zumindest ein paar, die durchaus auch interessant sind?
Also ein bisschen ist wahrscheinlich so, was so das größte Ding, was ihr mitgenommen habt aus dem Hackathon? Zwei Fragen, glaube ich, noch in die Richtung.
Das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass Online-Hackathons ein interessantes Format sind, die auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben, hoffentlich auch nach der Corona-Krise und nicht nur temporär.
Ich finde das auch interessant, weil im Arbeitskontext hört man ja immer viel von agilem Arbeiten und man muss ja vor Ort sein und Remote geht nicht so geil. Das geht alles. Ich glaube, das ist der Case, den man da einfach machen kann. Also Case closed, es geht.
Ja, ich glaube, das merken viele jetzt durch Remote-Arbeiten generell, aber ihr in 48 Stunden auf jeden Fall so konzentriert. Wenn das funktioniert, dann funktioniert auch jedes andere Arbeiten so. Wenn die bei der Kommunikationsgeschwindigkeit und so. Cool. Noch eine Frage zum Entwickeln. Malte, wie ist es so, das ist eine Frage, die hier gestellt wurde, ist es eher, vielleicht kann ich die Frage sogar selbst beantworten, aber ich bin mal gespannt, was du sagst, ist es bei einem Hackathon eher Quick and Dirty Coden oder nach Martin Fowlers Clean Code?
Definitiv. Jeden, der irgendwie auf Clean Code bedacht hat, würde ich raten, nicht unbedingt in das GitHub Repository zu schauen, weil es geht tatsächlich erstmal darum, irgendwie was auf die Reihe zu kriegen, sich in dem Team zu finden, mit Leuten, denen man zuvor noch nicht zusammengearbeitet hat, und einen Prototypen, der irgendwie die Idee rüberbringt, umzusetzen. Also bitte nicht in das Repository schauen, wenn Clean Code eine hohe Priorität hat, beziehungsweise derjenige kann sich gerne melden, denn jetzt haben wir natürlich mehr Zeit und jetzt können wir da gerne auch, da es ja auch sinnvoll ist, können wir ja gerne auch da Zeit investieren. Aber in 48 Stunden, da muss man priorisieren.
Würdest du den weiteren Code jetzt auf dem Prototypen aufbauen oder würdest du auf der grünen Wiese jetzt nochmal anfangen? Also ist es so quick and dirty, dass es mehr Arbeit ist aufzuräumen, oder würdest du auf der Basis weiterarbeiten?
Ich würde tatsächlich auf der Basis weiterarbeiten. Hauptsächlich aus dem Grund, dass wir uns noch nicht irgendwelche Wege zugebaut haben. Dadurch, dass wir auch nur quasi einen Frontend haben, haben wir auch nicht irgendwie was passgenau mit irgendeinem Backend zusammengezimmert, sondern sind relativ offen noch und können die Komponenten auch noch gut weiterverwenden und darauf aufbauen.
Cool. Ja, Dennis, ich hätte ansonsten noch eine Frage, die würde ich zum Abschluss stellen. Hast du noch was? Nicht, dass ich dir noch Zeit vorwegnehme, Fragen vorwegnehme.
Gucken, ob ich die Gedanken lesen kann und vielleicht direkt noch vorwegnehmen kann, diese spannende letzte Frage.
Mach doch, vielleicht schaffst du es.
Nee.
Schafft er nicht, ja, okay.
Schaff ich nicht, ich versuch's erst gar nicht.
Ist gut, besser so.
Ich lass mich ganz kurz durchgehen. Also wir haben so ein bisschen, was habt ihr mitgenommen? Wie sieht es jetzt zukünftig aus? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt schon noch Interesse, das Ding weiterzumachen, aber jetzt ist es jetzt gerade nicht mehr so, dass irgendwie neben ursprünglichen oder sagen wir die am Ende, am Sonntagabend noch dabei waren, ist jetzt nicht so, dass die noch alle gesagt haben, hey, lass uns das Ding jetzt noch privat irgendwie in der restlichen Zeit durchprügeln.
Doch, wir haben gestern erst ausgemacht, dass wir auf jeden Fall zweimal die Woche so einen Call machen, wo die Leute reinkommen können und wo wir Aufgaben verteilen können. Also wir wollen das schon weitermachen.
Okay, cool.
Aber natürlich da auch nochmal an der Stelle, wir brauchen Unterstützung.
Dann lauter sagen.
Ja. Wir packen es auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes rein und so. Ja. Genau, dann wäre meine letzte Frage eigentlich noch. Ihr habt ja schon gemeint, Remote Hackathons oder generell Remote-Arbeit funktioniert auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, der nächste Hackathon wieder Remote oder On-Site?
Bei mir wird der nächste wieder Remote sein.
Wegen Schlafen wahrscheinlich.
Das ist ein sehr schöner Aspekt, aber ich denke vor allen Dingen auch, da sich die Corona-Krise nicht so schnell lösen wird. Mhm. Und ich davor denke ich nochmal einen Hackathon brauche und nicht so lange warten kann, bis also wieder On-Site-Hackathons quasi verfügbar sind.
Sehr gut.
Ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich noch nicht so wahnsinnig viel mit Hackathons beschäftigt, aber irgendwie hat das tatsächlich großes Interesse bei mir geweckt. Dann sollte ich mal irgendwie gucken, ob es das gibt. Also,
ja, auf jeden ja. Fall. Kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe auch nur sehr, sehr gute Erfahrungen. Also ich meine, kommt bei uns zumindest bei Lotto mit den Game Jams so ein bisschen das Gefühl schon geschnuppert. Aber so Hackathons ist auf jeden Fall sehr interessant, was man in 48 Stunden schafft mit Leuten, die man vorher gegebenenfalls gar nicht kennt. Maurice, wir geben dir noch die Chance. Was würdest du sagen?
Ich würde es dann gerne on-site mal probieren. Tatsächlich, weil der erste war jetzt remote, dann muss ich einmal auch live miterleben.
Dann musst du aber, kannst du weniger schlafen.
Das kriege ich hin. Ich glaube, ich habe das Wochenende auch wenig geschlafen.
Sehr gut.
Okay, Dennis, dann würde ich sagen, kannst du die Jingle-Taste drücken, oder?
Ich drücke auch nochmal auf die Jingle-Taste für dich.
Mal gucken, wie gut über den YouTube-Livestream geht. So, willkommen zum Pick of the Day, nämlich noch. Es ist auf jeden Fall interessant mit diesen Jingles. Ihr, diejenigen, die jetzt gerade unseren Podcast hören, die werden ihn bestimmt in sehr guter Qualität hören. Diejenigen, die ihn jetzt im YouTube-Stream hören, werden ihn wahrscheinlich in einer ähnlich schlechten Qualität gehört haben, wie ich ihn jetzt höre. Also es gibt noch Verbesserungspotenzial, aber vielleicht dazu.
Bei mir war eine volle Qualität da.
Ja, vielleicht, weil es von deinem Computer aus geht. Bei uns, ja. Aber es ist jetzt auch, jetzt haben die Leute, die den YouTube-Stream geguckt haben, zum ersten Mal mitbekommen, dass wir auch awkward nicht wissen, was wir während diesen Jingles machen sollen. Bisschen in die Luft geguckt. Naja, aber
das ist gut.
Maurice Malte, wir haben es euch im Vorgespräch schon kurz erzählt. Wir haben des Öfteren mal unsere Kategorie des Pick of the Days, also eine Sache, die ihr unseren Hörern und in dem Fall auch Zuschauern mitgeben könnt. Irgendein Tool, irgendein Blogbeitrag, irgendetwas, was interessant ist, was euch in den letzten Wochen oder auch Monaten über den Weg gelaufen ist. Und ich würde vielleicht mal den Anfang machen. Und zwar bin ich jetzt mal wieder, wir hatten ja vorhin schon den IDE-Talk ein bisschen, ich hoppe immer IDEs, im Moment bin ich bei Visual Studio Code und ich habe eine Extension bei Visual Studio Code gefunden, die ich echt ganz hilfreich finde, und zwar Git Tree Compare, wenn man viel in Feature Branches arbeitet und am Ende einfach mal schauen will, was habe ich denn alles für Änderungen in dem Branch gemacht, dann sind so die typischen Git-Extensions ein bisschen schlecht, so, da ist es ein bisschen schwierig, auf die Änderungen seit dem Base-Commit sich anzugucken, und da ist Git-Tree-Compare super, ich kann wirklich genau sehen, was wurde verändert und muss es nicht mit Master vergleichen und sehen, na, was waren denn die Dateien, die da jetzt aus von den Commits aus dem Master waren und so. Also Git-Tree-Compare, wo ich mir einfach anschaue, was hat sich verändert in meinem Branch von dem Base-Commit aus gesehen. Ist ein kleines, aber sehr, sehr hilfreiches Tool, kann ich nur sehr empfehlen. Habt ihr denn noch irgendwas, Maurice, ich frage mal dich zuerst, Maurice, hast du einen kleinen Pick of the Day vielleicht für uns mitgebracht?
Ja, es ist kein Tool an sich, aber einfach mal ehrenamtlich was tun, finde ich, ist eine gute Sache. Geht mal raus mit euren Ideen, die ihr noch so rumliegen habt, und schmeißt die einfach mal raus und guckt mal, was passiert.
Ja, cool. Malte, hast du auch noch was dabei?
Ja, da kann ich mich anschließen. Es ist ein Event. Da bin ich auch gerade im Moment ein bisschen mit involviert beim Organisieren. Wenn ihr jetzt ein bisschen Interesse an Hackathons gefunden habt, es geht bei dem Format nicht unbedingt um den Core-Hackathon, da es nur sich um 12 Stunden handelt, sondern man kann da gerne, wenn man schon mit einem Team was Projekte zusammengearbeitet hat, die vielleicht ein bisschen verstaubt sind, die man nochmal rausholen würde, die man nochmal polieren würde und dann ein bisschen auch in der Community teilen will, ist am 11. April von der Major League Hacking. Das ist so eine Non-Profit-Organisation. Und zwar heißt es Local Hack Day Share. Da kann man definitiv teilnehmen, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen Interesse an dem Hackathon-Format gefunden hat.
Ja, sehr cool. Mein Geburtstag. Sehr guten Tag habt ihr euch da ausgewählt. Super.
Perfekt. Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit uns hier zu quatschen. War auf jeden Fall sehr interessant, coole Einblicke.
Danke für die Einladung.
Man hat es ja ein bisschen in den Medien mitbekommen, aber es war schön, mal ein bisschen Insights von jemandem, der wirklich teilgenommen hat, hier teilen zu können. Und viel Erfolg mit GoBonsai. Ich hoffe, vielleicht meldet sich der ein oder andere, der das hört und möchte da ein bisschen noch mit dran rumhacken.
Auf jeden Fall.
Das würde uns sehr freuen.
Sehr schön. Dann habt eine tolle Woche.
Ja, und ansonsten nochmal vielleicht auch an unsere Hörer und all die auf YouTube dabei waren. Gebt uns gerne ein bisschen Feedback, wie ihr das fandet mit dem Livestream. War jetzt auch für uns heute das erste Mal. Unsere Meetups können ja leider aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Dafür können so tolle Sachen wie Bier versus Virus stattfinden. Aber sagt uns doch einfach mal, wie ihr das fandet. Wollt ihr das öfter haben oder sollen wir wieder zurück zu unserem Standard-Podcast-Business gehen?
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Genau, bis dann. Macht's gut. Malte, vielen Dank. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Ciao.